Kurznachrichten. Am 13. August jährte sich der Bau des antifaschistischen Schutzwalls zum 65. Mal. Hier in diesem Format gestattete ich mir Auszüge aus der aktuellen Kamera vom 13. August 1986 zu bringen. Unter anderem Worte von Erich Honecker vor Genossen, die dabei waren, als der Wall erbaut wurde.
Heute, vor 25 Jahren, hat die Arbeit und Bauernmacht auf deutschem Boden in Übereinstimmung mit ihren Verbündeten im Warschauer Pakt die Grenzen der Deutschen Demokratischen Republik gegenüber Berlin-West und der BRD, die bis dahin offen waren, unter Kontrolle genommen. Das hat unser Volk, hat den Völkern Europas den Frieden gerettet. Mit dieser historischen Tat, wo sie die Freiheit unseres Volkes bewahrt und der Grundstein für das weitere Erblühen unseres sozialistischen Staates gelegt.
Und nun das Dossier.
Auf dem Blog Kosmonaut-Shop erschien ein umfangreicher Text: Ohne Mauer hätte es Krieg gegeben, was bis heute verschwiegen wird. Markus Gelau, als Autor bei Manova, auch Künstler, Musiker, teilte einen umfangreichen Text. Es gibt historische Erzählungen, die funktionieren nur, wenn man spät genug anfängt. Die Geschichte der Berliner Mauer ist dafür ein nahezu perfektes Beispiel. Man beginnt am 13. August 1961, zeigt Stacheldraht, aufgerissene Straßen, Volkspolizisten, weinende Familien und später die Betonmauer, vieles heute mit KI. Dann erzählt man von Republikflucht, Grenzsoldaten und Mauertoten und schon steht das historische Urteil fest. Hier ein Staat, der seine Bürger einsperrte, dort ein Westen, der ihnen Freiheit versprach. Ist dieser Text von Gelau verfasst? Ich kann es nicht exakt verifizieren. In jedem Fall ist er spannend, geschichtlich weitgehend korrekt. Die große Vereinfachung: die DDR baute eine Mauer, die DDR teilte Deutschland, die DDR war schuld. Einführend mit der wirtschaftlichen Abtrennung der westlichen Besatzungszonen, einer separat eingeführten westdeutschen Währung, der Gründung eines westdeutschen Staates noch vor der DDR, der anschließenden politischen und militärischen Eingliederung dieses Staates in den US-amerikanisch geführten Westen, der Wiederbewaffnung gegen erheblichen Widerstand der eigenen Bevölkerung und einer erstaunlich geräuschlosen Wiederverwendung jener militärischen und geheimdienstlichen Fachkräfte, die wenige Jahre zuvor noch für Hitlers Deutschland gegen die Sowjetunion gearbeitet.
Honecker, im Gedankenaustausch mit den Kampfgruppenkommandeuren Gerd Franzmann aus Berlin und Fritz Krause aus Magdeburg über die 25 Jahre seit dem historischen 13. August. Willi Stoff und Horst Sindermann im Gespräch. Günter Mittag, Egon Krenz und Hans-Bernd Gutschmidt aus dem Mansfeld-Kombinat sprechen vom Wettbewerb in der täglichen Arbeit wie in der Kampfgruppe. An einem Tisch Hermann Axen, Heinz Kessler, Friedrich Dickel und Margit Schäfer, Sanitäterin in einer Berliner Kampfgruppenhundertschaft. Margot Honecker, Werner Walde und die Genossen Erhard Einenkel aus Karl-Marx-Stadt und Martin Scholtke aus Cottbus. Auch sie in angeregtem Gespräch über das Leben in unserem Lande 2,5 Jahrzehnte nach dem 13. August. Kämpferische Stimmung im großen Saal. Dankesworte namens der geladenen Genossen spricht Horst Lenke aus Hennigsdorf, seit 1954 Mitglied der Kampfgruppen.
Begeistert haben wir heute am Kampfappell in unserer Hauptstadt teilgenommen. Uns alle, und das darf ich hier auch im Namen der 10.000 Beteiligten erklären, hat die Rede unseres Generalsekretärs tief beeindruckt. Der heutige 25. Jahrestag der Errichtung des antifaschistischen Schutzwalls erfüllt uns mit Stolz. Denn durch die Sicherung der Staatsgrenze haben auch wir dazu beigetragen, dass der Frieden auf unserem Kontinent bewahrt wurde. Gemeinsam mit den anderen Kämpfern haben wir die Grenze gesichert. Und wir taten das voller Freude und mit tiefer Genugtuung. Du, lieber Genosse Erich Honecker, kannst das ja am besten einschätzen. Du selbst hast ja diese präzise Aktion geleitet.
Falls man sich streitet, ob Honecker oder Ulbricht, Extrakte aus dem Text von Kosmonaut Chop. Stichpunkte 1945 sollte Deutschland nie wieder Krieg führen können. Die vollständige Entmilitarisierung Deutschlands wurde auf der Potsdamer Konferenz von den Siegermächten beschlossen. Schnell zerbrach das Bündnis der Siegermächte. Die Sowjetunion wurde zum Gegner der Vereinigten Staaten. 1948 begann die Teilung mit dem Geld, mit neuen Banknoten, einer neuen Währung, die natürlich auch ein eigener Wirtschaftsraum war. Ein Fundament der Teilung. Die Bundesrepublik wurde am 23. Mai 1949 gegründet, wird heute gerne vergessen, dem auch wenig gedacht. Bekannter das Gründungsdatum der DDR, 7. Oktober 1949, fast 5 Monate später. Ursprünglich war die Gründung der DDR nie geplant, auch nicht von der Sowjetunion, aber der westdeutsche Staat war bereits Realität, als die DDR gegründet wurde. Die BRD war auch keine neutrale Mitte, sondern dem Westen eingeordnet.
Das Dossier.
Gegen die Wiederbewaffnung formierte sich Anfang der 50er Jahre erheblicher Widerstand. Zwischen 1951 und 1952 wurden Millionen Unterschriften dagegen gesammelt. Kommunisten, Gewerkschafter, Christen, Frauenorganisationen, Intellektuelle und andere Gegner der Remilitarisierung versuchten, eine breite Bewegung gegen neue deutsche Streitkräfte aufzubauen. Der junge demokratische Westen reagierte darauf nicht ganz so entspannt, wie seine spätere Selbstdarstellung vermuten lässt. Politische Organisationen wurden verboten oder überwacht, Aktivisten verfolgt, kommunistische Betätigung zunehmend kriminalisiert. Bundesinnenminister Robert Lehr erklärte über die Volksbefragung gegen die Wiederbewaffnung, wer daran teilnehme, gefährde den Frieden und stelle sich in den Dienst des Bolschewismus. Da war er wieder, der Bolschewismus.
Meine deutschen Volksgenossen und Volksgenossinnen.
Da dürften die Erinnerungen ja noch recht frisch gewesen sein. Der letzte Satz, so schreibt man, verdient es, langsam gelesen zu werden. Wer gegen neue Waffen demonstrierte, gefährdete also den Frieden. Wer Deutschland wieder bewaffnete, verteidigte ihn. Parallelen mit unserer Zeit sind sicher rein zufällig. All das ergänze ich ein weiteres Mal in der DDR durchaus. Schulstoff, Inhalte von Fernsehserien etc. Adenauers Priorität, so im Text, war die feste politische, wirtschaftliche und militärische Bindung Westdeutschlands an die westlichen Mächte. Bis heute unbequem die Stalin-Note von 1952. Die Sowjetunion schlug Verhandlungen über einen Friedensvertrag mit einem wiedervereinigten Deutschland vor. Dieses Deutschland sollte souverän sein und keinem Militärbündnis angehören, das sich gegen einen ehemaligen Kriegsgegner richtete. Spätestens hier müsste jedem die Rhetorik der russischen Seite zum Ukraine-Vorgang klingeln. Zurück zum Text. Wer heute behauptet, der Westen habe seit 1949 nichts sehnlicher gewünscht als die deutsche Einheit und ausschließlich Moskau habe diese verhindert, unterschlägt damit einen ziemlich entscheidenden Teil der Geschichte. Adenauer selbst sprach lieber von Befreiung. Zitat Adenauer: Die Gebiete östlich von Werra und Elbe seien Deutschlands unerlöste Provinzen. Die Aufgabe heiße deshalb nicht Wiedervereinigung, sondern Befreiung. Das ist sprachlich keineswegs nebensächlich. Die Bundesrepublik erkannte die DDR nicht an. Sie beanspruchte, Deutschland insgesamt zu vertreten. Sie betrieb außenpolitisch die Isolierung Ostdeutschlands. Wieder wollte man eine deutsche Armee in der BRD. Problem, woher sollte man plötzlich erfahrene deutsche Generäle nehmen? Man hatte Tausende. Diese waren nur vor kurzem noch für Hitler tätig gewesen. Hervorgehoben, die Sowjetunion hatte im deutschen Vernichtungskrieg, wichtig es so zu bezeichnen, rund 30 Millionen Menschen verloren, ganze Regionen waren zerstört, wurden Millionen Zivilisten ermordet oder dem Hungertod ausgeliefert. Deutsche Soldaten hatten Leningrad belagert, sowjetische Dörfer niedergebrannt und einen Krieg geführt, dessen erklärtes Ziel weit über einen gewöhnlichen militärischen Sieg hinausging. Keine anderthalb Jahrzehnte später trugen Verantwortliche dafür in Westdeutschland wieder Uniform. Scharf kritisiert in der DDR, als wiederkehrender Militarismus bezeichnet, man urteile selbst, ähnlich auch im Geheimdienst. Der Name Reinhard Gehlen sollte bekannt sein. Das Gärende wurde 1955 offiziell. Am 5. Mai trat die BRD der NATO bei. Im selben Jahr entstand die Bundeswehr, die Nationale Volksarmee. Der DDR wurde als Reaktion darauf 1956 gegründet. Vorher gab es bewaffnete Formationen wie die kasernierte Volkspolizei. Nun hatten wir zwei deutsche Staaten mit zwei deutschen Armeen, hinter denen jeweils ein atomar bewaffneter Weltblock stand. Herausgesucht ein schönes Zitat von BRD-Kanzler Konrad Adenauer: Im Grunde wären taktische Atomwaffen die Weiterentwicklung der Artillerie. Die DDR-Führung forderte ein Verbot atomarer Bewaffnung auf deutschem Boden, unterstützte Konzepte für atomwaffenfreie Zonen in Mitteleuropa. Im Text herausgearbeitet: West-Berlin, die selbstständige politische Einheit, gern romantisiert als freie Insel im kommunistischen Meer, umgeben von bösen Betonmauern, geschützt von US-amerikanischer Standhaftigkeit und selbstverständlich versorgt mit Coca-Cola. Schöner Humor: Für die DDR standen US-amerikanische, britische und französische Soldaten sozusagen mitten im Staatsgebiet. Es arbeiteten dort Dutzende westliche Nachrichtendienste. Es gab Rundfunksender und politische Organisationen, die in die DDR wirkten. Auch verlor die DDR über Berlin massenhaft Menschen, Facharbeiter, Ärzte, Ingenieure, Akademiker, auf Kosten der DDR ausgebildet, wechselten in den wirtschaftlich stärkeren deutschen Staat, der die DDR politisch nicht anerkannte, bei der Übersiedlung erhebliche Vorteile bot und auch aktiv abwarb, auf Dauer wirtschaftlich existenzgefährdend für die DDR. Bis heute meint man, die DDR sollte mitten in der heißesten Phase des Kalten Krieges eine praktisch offene Grenze zu einem konkurrierenden Staat unterhalten, der ihre Existenz bestritt, ihre Bürger aufnahm, geheimdienstlich gegen sie arbeitete und politisch von ihrer zukünftigen Befreiung sprach. 1961, so schreibt es, der Artikel auf Kosmonautjob war Berlin längst ein Pulverfass. Deutschlandfunk Kultur forschte und kam zu dem Ergebnis: Bereits 1959 hatten die USA 9 Ziele in und um Berlin für mögliche Atombombenabwürfe vorgesehen. Man zitiert ein US-amerikanisches Strategiepapier aus dem Sommer 1961 des späteren Nobelpreisträgers Thomas Schelling, Nuclear Strategy. Hier wurde untersucht, unter welchen Bedingungen ein zunächst konventioneller Konflikt in Europa auf deutschem Boden in einen Atomkrieg übergehen könnte. Kosmonautjob kommt zur Tatsache: Die US-amerikanische Regierung selbst hielt einen Krieg um Berlin für real genug, um dessen mögliche nukleare Eskalation durchplanen zu lassen. Und das wenige Wochen vor dem Mauerbau. Im Frühsommer 1961 verdichtete sich die militärische Situation, es gab erhöhte Bereitschaften. Die USA protestierten gegen den Mauerbau, aber versuchten nicht, die Sperranlagen militärisch zu beseitigen. Niemand befreite Berlin. Als Grund wird genannt, fundamentale US-amerikanische Interessen waren durch die Grenzschließung nicht verletzt worden. Zitat: Die Reisefreiheit eines DDR-Bürgers war kein US-amerikanisches Kriegsziel. Auch im Nachrichtenportal Internetzeitung EU gibt es einen Text: US-Präsident Kennedy akzeptierte den Mauerbau 1961, spottet in der Überschrift: Ich bin doch kein Berliner. Kennedy ist der eigentliche Vater der Berliner Mauer. Diese wäre besser als ein Krieg, ließ er Herrn Chruschtschow in Moskau früh wissen. Gelangen wir zu einem Fazit: 1989 fiel die Mauer. Hier verwendet der Text die offizielle Bezeichnung. 1990 verschwand die DDR, die Sowjetunion zerfiel wenig später. Damit sieht die Grenze von 1961 rückwirkend wie das verzweifelte Bauwerk eines Staates aus, dessen Untergang eigentlich längst feststand. Nach 1990 gewann die BRD nicht nur das Land, sondern auch die Geschichte und die Erzählung. Aber die Alternative hieß 1961 nicht Mauer oder Freiheit, sie hieß Krieg. Natürlich kann das heute keiner beweisen. Es gibt Bilder. US-amerikanische und sowjetische Panzer standen sich tatsächlich mitten in Berlin einander gegenüber. Die Vorstellung, Krieg sei lediglich ein vorgeschobenes Argument. Berlins, der Hauptstadt der DDR, erledigt sich so von selbst.
Du fährst nach Friedrichstraße.
Ein kühner Satz. Vielleicht war die Mauer deshalb eines der hässlichsten Friedensbauwerke Europas. Ein weiterer kühner Satz: Das war ein beschissener Frieden, aber ein beschissener Frieden ist gelegentlich die bessere Alternative zu einem sehr echten Krieg. Wo ich nochmal zurückkommen möchte zur aktuellen Kamera vom 13. August 1986, das Finale des Textes, ungekürzt. Und 1961 wäre dieser Krieg zuerst wieder dort geführt worden, wo deutsche Kriege bemerkenswert häufig geführt werden, vor den Haustüren der Deutschen. Die Mauer war deshalb nicht der Beginn dieser Geschichte, sie war ihr vorläufiger Schlussstrich. Vor ihr kamen die wirtschaftliche Spaltung Deutschlands, die separate Währungsreform, die Gründung der BRD, die Westintegration, die Wiederbewaffnung, der NATO-Beitritt, die Rückkehr alter Wehrmachtsoffiziere in militärische Spitzenfunktionen, der Aufbau westlicher Geheimdienststrukturen gegen den Osten, die atomare Aufrüstung und immer größere militärische Manöver. Vor ihr kamen Adenauers Reden von der Befreiung des Ostens und die Entscheidung, die Bundesrepublik fest in den westlichen Block einzubinden. Vor ihr kam eine Berlin-Krise, in der Washington und Moskau immer deutlicher erkennen ließen, dass sie ihre strategischen Positionen notfalls militärisch verteidigen würden. Und erst ganz am Ende dieser Kette kam der Beton. Wer die ersten 12 Jahre weglässt und erst beim Beton anfängt, bekommt selbstverständlich eine einfache Geschichte. Die DDR baute eine Mauer, die DDR teilte Deutschland, die DDR war schuld. So einfach kann Geschichte sein, wenn der Sieger das Datum bestimmen darf, an dem sie beginnt. Die tatsächliche Geschichte ist aber weniger bequem. Die Mauer fiel nicht aus einem friedlichen Himmel. Sie wurde in eine längst geteilte, bewaffnete und bis an die Zähne atomar hochgerüstete Welt gebaut. Und möglicherweise ist genau das der Punkt, über den man 60 Jahre später endlich einmal reden sollte. Nicht darüber, ob die Mauer schön war, nicht darüber, ob sie Freiheit brachte, sondern darüber, was vor ihr passiert war und welche Alternativen 1961 tatsächlich existierten. Denn vielleicht verhinderte die Mauer einen Krieg. Das lässt sich nicht beweisen. Aber dass sie in einer Situation errichtet wurde, in der ein Krieg um Berlin längst konkret geplant und seine atomare Eskalation durchgerechnet wurde, lässt sich sehr wohl belegen. Und wer nach dieser Vorgeschichte immer noch behauptet, die DDR habe am 13. August 1961 aus einem friedlichen Nichts heraus Deutschland geteilt, braucht keine weiteren historischen Quellen. Er braucht nur eine Geschichte, die ihm besser gefällt. Und alles das Vorgetragene zementiert sich auch in internationalen Kommentaren, vorgetragen am 13. August 1986 in der aktuellen Kamera.
In einem Artikel zum 13. August schreibt der stellvertretende Vorsitzende und Kanzlerkandidat der SPD, Johannes Rau: Vor 25 Jahren scheiterte die Politik der Stärke. Der Politiker ruft dazu auf, die Realitäten anzuerkennen, die Dinge so zu sehen, wie sie sich geschichtlich entwickelt haben. Für die Sozialdemokraten werde die Politik gegenüber der DDR weiterhin immer auf Friedens- und Entspannungspolitik sein, unterstreicht Rau. Nach Meinung der Times gäbe es für die Mauer ein ernstzunehmendes Argument. Ohne sie wäre die Entspannung der 70er Jahre nicht möglich gewesen, denn erst damals wurde das Kräfteverhältnis geklärt und konsolidiert. Die Frankfurter Rundschau bemerkt, die Vernunft aus Beton habe tatsächlich den Frieden stabilisiert. Sie sei eine defensive, keine offensive Maßnahme gewesen. Seit dem 13. August 1961 habe sich Ernüchterung durchgesetzt. Unter Hinweis auf das Fiasko, das eine geplante Menschenkette am vergangenen Wochenende an der Staatsgrenze in Berlin-West mangels Beteiligung erlitt, kommt die Frankfurter Allgemeine zu dem Schluss: Die Mauer regt also weit weniger auf als beispielsweise die Stationierung amerikanischer Atomwaffen.
Und trotz aller Rias-Romantik kommt jetzt doch vielleicht dem einen oder anderen der Gedanke, dass die russische Föderation da unten in der Ukraine mit in Teilen hier bereits vorgetragenen Argumentationsketten etwas hier auch bereits angedachtes Großes zu verhindern versucht. Das Mauerdossier. So viel DDR, liebe Maurer und Maurerin. Ron, ein passender Kommentar unseres Hörers Triple Delta. Man sollte alle sich als links definierenden Politiker als erstes fragen, wie sie zum Sozialismus im Allgemeinen und der DDR im Speziellen stehen. Das würde viele Interviews angenehm verkürzen. Auch stellt er fest, die Kleinstadt, in der er wohnt, tief im Westen, hatte ihren ersten Christopher Street Day. Ergänzt, der Treppenwitz der Geschichte ist ja, dass die Initiatoren von CSD dieselben sind wie die von den Migrationswellen. Die sitzen dann mit einem Prosecco entspannt und schauen sich amüsiert im Fernsehen an, wie sich beide Gruppen gegenseitig den Schädel einschlagen.
In der Mokka mich eisbarer ist das Geschehen.
Da doch auch mal gleich eine kleine Trinkpause, danke Anne-Kathrin Mücke. Und ich ergänze, die Klimairren können wir gleich dazu zählen. Auch die bei der Tagesschau. Diese Berichte, den EU-Klimadienst Kopernikus, die Weltmeere wären so warm wie nie, 21,1 Grad. Auf die Idee, aus Umweltschutzgründen Frieden zu propagieren, kommt man natürlich nicht. Grundgesetz, welches auch Basis ist für Lizenzverträge, Sendelizenzen hin und her, geben wir Speed. Ermittler finden weitere Drohne und Sprengstoff. Leipziger Flughafen, bei dem Anschlagsversuch auf diesem kamen offenbar mehrere Drohnen zum Einsatz. Wieder WDR, NDR und Süddeutsche Zeitung die unheilige Zusammenkunft öffentlich-rechtlicher und kommerzieller Medien. Ich lese, möglicherweise militärischer Sprengstoff.
Aber nicht jede Drohne, die im Moment in Deutschland aufsteigt oder über einem Flughafen kreist, ist der Russe.
Ein die Gefahren relativierender Armin Laschet, CDU, der bei Karin Mioska zudem erklärt, die Brandmauer sei gescheitert.
Die Art, wie Trump das erreicht hat, wäre das nicht möglich gewesen.
Kooperation oder Koalition schließt er aber
aus.
Was
wäre die Vision 2026 ohne eine gemeinsame Simson-Ausfahrt?
Ich übersetze, dann machen wir mal lieber vorsichtig nichts.
And we will make America great again.
Tag 24 berichtet, Donald Trump wäre zu dick. Ein Arzt warnt den US-Präsidenten vor Fettleibigkeit. Washington Post berichtete, bei seiner letzten Untersuchung wog er 108 Kilo. Naja, er ist auch 1,90 Meter.
Donald Trump scheint ein diplomatisches Lieblingswort zu haben. In den vergangenen Jahren zeigte er sich von der NATO, Europa, China, Zelenskis Dame, Elon Musk und selbst von eigenen Amtsträgern immer wieder enttäuscht.
Danke, beste Svetlana. Nun sicher auch von seinen Ärzten. Und der Washington Post. Direkt nach New York.
New York!
DPA berichtet.
Annalena Baerbock of Germany.
Annalena Baerbock wechselt an die New Yorker Columbia University.
Portugal 134. Austria 131. Germany 104.
Sie wird dort eine Lehrtätigkeit übernehmen. Die Tagesschau berichtet Hinweise auf massive Missstände in einer bayerischen Reha-Klinik. Hauptgesellschafter ein Finanzinvestor. Und auf in meine wackere Heimat Thüringen, Erfurt. Im Erfurter Süden brannten drei Autos in einer Nacht komplett aus. Die Kripo vermutet Brandstiftung, bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Es berichtet DPA. Entflammt für den Dienstag, 25. August 2026, die kleine Audiodatei von Radio Marabu.
Und nun die weiteren Nachrichten.
Ach Svetlana, wenn ich dich nicht hätte. Die USA sagen ein Militärmanöver mit Südkorea ab. Ob des Krieges wieder Iran, fehlt es an Truppenkapazitäten, Bericht Tagesschau. In Kasachstan gibt es nach den Wahlen eine klare Mehrheit für die Regierungspartei. Präsident Tokayev kann seine Macht weiter ausbauen. Radiozene berichtet, Streaming überholt Radio beim täglichen Musikhören in den USA. Diese streichen Syrien von ihrer Terrorliste.
Sind wir Mittelalter oder was? Dies, das, Pferdegras. Lack, die sollen mal zu uns kommen. Damaskus Süd.
Trump droht Kanada mit neuen Zöllen. CGTN, die chinesische Nachrichtenagentur Xi Jinping, führt Gespräche mit dem jordanischen König. Er gratuliert dem Präsidenten zur Übernahme seines Amtes in Bangladesch. China fordert die Einstellung jeglicher Einmischung in die inneren Angelegenheiten Hongkongs. Moskau ruft seinen Botschafter in London zurück. Es berichtet Springers Welt. Der Außenbeauftragte des Vatikan, Erzbischof Paul Richard Gallagher, reist nach Moskau. Der weißrussische Ministerpräsident Turchin nach St. Petersburg. Dort sprach er mit Gazprom-Chef Miller. Alexander Lukaschenko unterzeichnet einen Erlass zur Erhöhung der Renten ab dem 1. September. Einwohnerzahl mehr als halbiert. Die Ukraine feiert ihr 35-jähriges.
To stand here and to receive.
Auf die Umwelt. Die Husis greifen einen saudischen Tanker im Roten Meer an. Russland meldet Angriff auf Tanker nahe Odessa. Bei nächtlichen ukrainischen Drohnenangriffen auf Region Krasnodar sind drei Kinder getötet worden. Die Sprecherin des russischen Außenministeriums Sacharowa verurteilt das Wegsehen auf internationaler Ebene. Zitat, Schande für die internationalen Organisationen.
Was
Sacharowa? Schande über Israel bringt Minister Ben-Gvir. Netanyahu erklärte, Iran wollte einen seiner Söhne töten, Bericht ORF. Und Itamar Gvir sagte, er möchte tägliche Exekutionen von Palästinensern. Thema bei Kompakt.
Ich habe immer gesagt, meine Zielgruppe ist die Friseuse.
Hierzu Peter Feist, Sohn von Manfred Feist, dem Bruder von Margot Honecker.
Er hat ja auch schon gesagt, dass es gar keine Menschen sind, sondern Tiere, die man wie Schädlinge ausrotten muss. Das ist ein Ungeist, den man gerade beim jüdischen Volk eher nicht erwartet. Denn der Holocaust wurde ja auch mit dem Begriff Schädlinge begründet. Das ist schon sehr, sehr schlimm.
Öffentliche Hinrichtungen allen Ernstes.
Strafvollzug soll human sein. Und wenn man dem Mann so zuhört, also in Deutschland, wenn der in Deutschland wäre, würde ich sagen, holt den Arzt mit der Zwangsjacke und weist ihn in die Psychiatrie ein. Der Mann ist verhaltensauffällig bis verhaltensgestört.
Merz ja nun auch kritisch, aber noch genug fest an der Seite. Feist ruft auf zum Boykott von News. Boykott, nicht Verbot. Das war Daniel Günther. Julian Reichelt, wenn es mitten in Deutschland eine Stadt gäbe, in der sich 20.000 schwerstbewaffnete islamistische Terroristen verstecken würden, die nichts anderes wollen, als Deutsche abzuschlachten, würde ich mir einen Bundeskanzler wünschen, der diese Leute jagen und jede Nacht 30 bis 40 von ihnen töten lassen würde.
Das ist im Kern eine verfassungsfeindliche Position. Denn niemand hat das Recht, dem anderen das Recht zu leben abzusprechen. In Deutschland ist sogar die Todesstrafe abgeschafft worden, weil wir der Meinung sind, niemand hat das Recht, einem anderen das Leben gewaltsam zu nehmen. Wenn wir dann mal ins christliche Erbe gucken, dann heißt das Gebot, du sollst nicht töten. Aber das ist ja noch schlimmer, ja, zu sagen, du hast kein Recht zu leben. Wer entscheidet denn das? Herr Reichelt, ja. Herr Netanyahu, dieser komische Minister?
Oder gar Stefanie?
You're my heart, you're my soul.
Süden bis in die Mitte, Wolken, Schauer, Norden, sonniger, kurzer Hitzepeak, dann unbeständig.
Marcello, hast du wieder eine gute Sendung gemacht. Daumen hoch.
Europe's Alternative Music. Radio Marabu.